Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Luftpumpen der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung.
Luftpumpen? Dir gehen so langsam die Ideen aus, oder?
Ich hatte das an Anlehnung an den ersten Film gedacht, den wir heute besprechen.
Ach so, okay.
Und vielleicht höre ich mich auch an wie eine Luftpumpe. Das liegt daran, der Sound ist heute anders.
Ja.
Denn ich befinde mich nicht in the Germany.
Oh.
Ich bin nicht in Deutschland, ich bin woanders. Habe aber Soundinterface mitgenommen und laber jetzt in ein Gesangsmikro, das ich mir professionell ins Gesicht halte, in die Filmfresse reindrücke. Und da kann der Sound jetzt ein bisschen variieren. Also es ist auch ein anderer Raum. Hier arbeitet noch eine Person in dem gleichen Raum und draußen fahren Autos. Also es ist heute alles ein bisschen back to the roots.
Oh krass, das ist genau das, was ich gerade gedacht habe. So back to the roots, was die Qualität unserer Aufnahmen angeht. Wenn man so an Richtig. Die ersten Episoden denkt, das war ja teilweise echt katastrophal.
Das war Guerilla-mäßiger.
Ja genau, dafür klingt das jetzt aber tatsächlich noch in Ordnung. Solange das Mikro nicht anderweitig irgendwie einführst oder so.
Nicht solange die Aufnahme läuft zumindest.
Ich habe ja da so nebenbei schon Sachen gehört wie Gina Wild 3, werden wir demnächst mit dem Alper besprechen. Von daher, wer weiß.
Ja, sehr interessant, ja.
Auf welchen Trip du gerade bist.
Ja, ich habe bei Instagram so einen Fragensticker reingepackt und so einen Screenshot von einem Video, das ich gerade schneide, weil der Alper bei uns ja zu Gast war und wir einen Film besprechen. Da haben wir in die Runde gefragt, welchen Film wir denn besprechen. Und unabhängig voneinander hat der Marius oder haben Marius und der Brody Gina Wild 3 geantwortet.
That is no coincidence.
Also das finde ich schon bemerkenswert. Also dass sie beide auch den dritten Teil, also der muss ja ganz toll sein. Ist sehr gut. Vielleicht besprechen wir den nächsten auch mal hier.
Ja, ich google den schon mal.
Ja, der scheint besonders gut zu sein.
Aber wie kommt das denn, dass keiner diese Fragen ernst nimmt und immer mit solchen Scherzantworten kommt?
Weil die alle so Teilzeit-Comedians sind, wahrscheinlich.
Ja.
Ich habe einen Vollzeit-Comedian letztens gesehen, der ist bei uns im Flugzeug geflogen.
Aha.
Der Teddy, der war im gleichen Flieger wie wir. Und das ist immer ein gutes Zeichen, weil dann weiß man, dass das Flugzeug nicht abstürzt.
Wieso?
Ja, wenn Promis an Bord sind, passiert das äußerst selten.
Ich erinnere nur an Kobe Bryant.
Ja, einmal in wie lange? Und Aliyah auch noch 20 Jahre her. Also das passiert nicht so häufig.
Ja, aber wie häufig passieren denn Flugzeugabstürze aktuell?
Ja, natürlich nicht so häufig. Ne? Generell, also es ist schon ein sicheres Transportmittel, aber dann ist es noch sicherer.
Okay.
Zuerst habe ich ja gedacht, ich bin der Promi da drin. Ne? Und dann kam natürlich noch so ein anderer.
Da kam ein echter.
Heini da vorbei, genau. Dann kam einer, der das nicht so im Internet faked wie ich.
Ja.
Kam einer aus dem Fernsehen raus.
Der das wirklich von sich behaupten darf.
Ja, auch ein, jetzt kommt die beste Überleitung, auch ein Promi war und ist Michael Jordan.
Ich habe eben mit Kobe Bryant eigentlich schon eine super Überleitung schaffen wollen.
Ja, aber der hatte mit dem Film ja gar nichts zu tun.
Ach so, ist nicht irgendwie auch Basketball und gleicher Sport, den wir jetzt hier mit Michael Jordan besprechen?
Er hat Michael Jordan extrem nachgeeifert, das kann man sagen. Also Michael Jordan war sein großes Vorbild, obwohl Michael Jordan war, glaube ich, für jeden Vorbild, der irgendwas mit Basketball zu tun hat.
Er ist wahrscheinlich immer noch ein großes Vorbild.
Sportlich gesehen zumindest.
Ja, aber ich meine, Kobe Bryant ist auf jeden Fall auch ein GOAT-Anwärter, ne?
Ich finde, der geht in der Diskussion, wenn es darum geht, sehr unter.
Ja, weil irgendwelche Pfeifen immer noch glauben, dass King James da reingehört, aber der gehört da nicht rein in diese Diskussion. Es ist ein Match zwischen Jordan und Bryant und sonst keinem.
Nicht Dirk?
Ne? Nein, natürlich nicht. Das wäre etwas weit hergeholt.
Ja, aber wenn man sich anguckt, gegen wen der sich durchgesetzt hat in der Saison, in der die Meister geworden sind.
Ja, aber das Team auch, ne? Das war ja auch ein Team-Effort.
Ja gut, aber der hat sich gegen Kobe Bryants Team und gegen LeBron James Team durchgesetzt. Also und vor allem, das war doch hier Miami Heat mit James, Wade und Bosch.
Ja, genau.
Ja, das war schon richtig krass. Ey gut, aber darum soll es nicht gehen. Willkommen zum Basketball-Podcast. demnächst ja mal mit Sean David drüber sprechen.
Ja.
Vielleicht machen wir was mit dem. Der hat ja den Kanal Basketball Time Machine. Und der The Last Kumite wird jetzt geschnitten nächste Woche.
Ah,
also,
schön.
Der Film nimmt wirklich Formen an. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ich hoffe, gute.
Habe ich Bock drauf? Aber ich hatte auch Bock auf Air.
Mhm.
Ganz aktueller Film. Der lief im Kino, hatte so einen limitierten Start, glaube ich. Und den gibt es jetzt auf Amazon Prime zu gucken. Und im Deutschen, damit wir wissen, worum es geht, hat er einen Zusatztitel Air, Doppelpunkt, der große Wurf.
Ja, und das erinnert tatsächlich dann wieder an Dirk Nowitzki, die Doku, weil ich meine, die heißt so oder zumindest so in der Richtung.
Ja, guck mal, Ben Affleck hat hier auf dem Regiestuhl Platz genommen und hat, steht irgendwie so 80 Millionen, zwischen 70 und 90 Millionen in die Luft geballert, um einen Werbefilm für Nike an den Start zu bringen,
aha,
in dem er selbst mitspielt.
Aber kleine Rolle hat eigentlich. Eine wichtige Rolle, aber schon eher so im Hintergrund.
Ja, er spielt den Chef von Nike, also wir begeben uns in die 80er Jahre.
Mhm.
Genau gesagt, 84 ist es, glaube ich, ne? Michael
genau.
Jordan kam 85 in die NBA.
Mhm.
Genau wie Patrick Ewing, gerade einen.
Ja.
Ich glaube, Hakeem Olajuwon war auch in der Zeit. Ist ja auch egal. Jetzt wird's wieder zu Basketball-Nerd. Auf jeden Fall erzählt der Film die Entstehung des Jordan Air Shoes,
genau.
Also das Air Jordan One quasi, und ist so ein Werbefilm für Nike, kann man schon sagen, weil Nike hier, also es wird der amerikanische Traum erzählt, ne? Denn genau. Nike ist hier der große Außenseiter. Mhm. Damals waren die nämlich noch, gerade was das Basketballgeschäft angeht, der unbedeutendste und kleinste Hersteller. Da waren Converse und Adidas auf jeden Fall weiter vorne, oder wie man im englischsprachigen Raum sagt, Adidas. Und dann, was passiert da?
Dann hat Sonny Caro, der hier von Matt Damon gespielt wird, das ist ein Werbefuzzi, der sich aber auch noch so ein bisschen beweisen muss. Der kommt auf die großartige Idee, auf die noch kein Unternehmen gekommen ist, und zwar den kompletten Werbeetat, den sie für dieses Jahr haben, in einen Spieler zu investieren. Normalerweise war das ausgelegt auf 3 Spieler und man hat sich halt auch schon ein paar Leute rausgesucht, unter anderem, vom Namen her ist mir jetzt Stockton so der einzige ein Begriff gewesen, weil die Großen alle schon unter Vertrag standen, und halt auch Michael Jordan, der bei Converse, meine ich, unter Vertrag stand und da eigentlich auch nicht weg sollte.
Das Wichtige zu wissen ist, damals waren die halt noch nicht so groß. Ne? Also Michael Jordan war noch nicht der Michael Jordan, der er heute war,
genau.
Sondern die waren halt groß im College. Basketball und gerade auf dem Sprung in die NBA.
Ein Rookie halt, aber ein sehr vielversprechender Rookie.
Auf jeden Fall.
Der einen hochdotierten Vertrag bei Converse hatte und da eigentlich auch nicht weg wollte. Und deshalb sucht sich halt Nike jetzt andere Leute. Aber Sonny will halt unbedingt Michael Jordan haben, weil er ein riesengroßes Potenzial in ihm sieht. Und wenn man quasi den ganzen Etat nur auf ihn auslegen würde und sozusagen den Schuh auch zu einer Persönlichkeit machen würde, also wenn man sozusagen Michael Jordan und den Schuh selbst halt gleichsetzen würde, hatte halt das Gefühl, dass daraus nicht nur große Gewinne erzielt werden könnten, sondern auch, dass sie damit Marktführer werden. Und so sehen wir jetzt im Prinzip, wie er darum kämpft, wie er mit seiner Familie spricht, vor allem mit seiner Mutter, die hier von Viola Davis gespielt wird.
Mhm.
Ja, und ansonsten badet der Film in 80er-Vibes ohne Ende, was ich natürlich abfeiere, weil auch ohne nostalgische Verklärung waren die 80er nun mal geil, vor allem was Musik angeht.
Ja, Moment, also es gab auch in den 80ern Scheißmusik, so ist nicht. Wie in jedem Jahrzehnt gibt es geile Sachen und es gibt auch Scheißsachen.
Ja, tendenziell gibt es immer mehr Scheißsachen, ja, so was das Gleichgewicht angeht. Aber hier spielen sie natürlich auch nur das Allerbeste, weil wenn so ein Film halt mit Dire Straits, I Want My MTV, nee, wie heißt das Lied? Auf jeden Fall kommt die Line drin vor.
Ja, die Musikauswahl ist schon so ein Best of 80s, das kann man schon sagen, ja.
Mega geil.
Bringt gute Laune auf jeden
genau,
Fall.
Genau, Run DMC, da kommt XLF-Thema. Das ist schon richtig geil, was hier gespielt wird.
Da kommen Gefühle hoch und das ist ja genau das, was der Film möchte.
Genau.
Ne? Er möchte halt diese Underdog-Geschichte erzählen von dem kleinen Nike, das sich gegen die anderen durchsetzt. Also, ne, Spoiler, wir wissen ja, wie Nike heute dasteht und wie es mit der Marke Air Jordan aussieht und so weiter. Deswegen hat der Film ja dann halt quasi Suspense, wenn man so möchte. Also wir wissen, wie es ausgeht, aber wir fahren jetzt den Weg dahin. Michael Jordan selbst bekommen wir da nicht zu sehen. Finde ich manchmal ein bisschen ungelenk, wie der Schauspieler sich dann auch immer so von der Kamera wegdreht. Mhm. Also das ist dann schon immer so, ja, wir wissen, ihr wollt ihn nicht zeigen, ne? Aber das ist wirklich immer so, Kamera kommt in die Nähe und er dreht sich irgendwie nach hinten und fummelt an irgendwie an der Wand rum oder so. Ja, was ist denn da? Guck ich doch mal hier die Wand an.
Einfach nicht zeigen wäre viel einfacher gewesen. Einfach nicht ins Bild reinkommen lassen.
Genau, ne? Das war ein bisschen ungelenk, ne? Ansonsten ist es halt die klassische American Dream Geschichte und das macht der Film auch. Also der bedient halt so diese emotionalen Plotpoints. Schema F könnte man sagen, wenn man es böse meint, aber es funktioniert einfach.
Genau.
Das muss man sagen. Also wenn man auf sowas steht, ich mag ja eh so Biopics und in letzter Zeit sind hier jetzt auch so diese Filme irgendwie populär. Hier Tetris war auch so ein Ding, ne? Da geht es dann darum, wie Tetris entstanden ist und so diese Hintergrundgeschichten. Ich finde das auch immer interessant. Das ist natürlich hier auch noch gut besetzt mit Matt Damon. Chris Tucker in der Nebenrolle, auch lustig. Jason Bateman dabei und Viola Davis, hast du schon gesagt.
Mhm. Marlon Wayne.
Ach stimmt, Wayans. Ja, naja, der,
total.
Der jüngste und lustigste der Wayans-Brüder. Ja.
Aber in einer sehr ernsten Rolle eigentlich.
Ja. Drama und Komödie liegen ja nah beieinander.
Ja.
Ich finde den Film auch absolut solide, ohne das jetzt böse zu meinen. Ne? So der ist leicht zu gucken, geht gut durch, ja, hat Freude bereitet. Wie gesagt, wir wissen natürlich, wie es ausgeht, aber der Weg dahin, der war mir so im Detail jetzt auch nicht bekannt.
Ja.
Wo der natürlich bestimmt der Dramaturgie wegen noch so ein bisschen hier und da rumgeschraubt wurde.
Ja,
ja, also natürlich zeigt der Film jetzt auch nicht nicht die Sweatshops, ne? Also der zeigt jetzt nicht, wie dieser Schuh hergestellt wird und von wem.
Interessiert ja auch nicht groß.
Es interessiert nicht. Ne? Hier werden dann doch eher so die Designer und die Leute mit den weißen Kragen im Vordergrund gestellt, die sich das dann alles ausdenken und die großen Deals verhandeln. Und als kleine Männer werden dann eben nur die Familie Jordan dargestellt, beziehungsweise federführend natürlich die Mutter, die diese Deals dann ausgehandelt hat, die man eigentlich nicht hätte besser besetzen können mit Viola Davis. Ne?
Das stimmt. Was man aber auch noch erwähnen kann, dürfte, sollte vielleicht, ist, dass die Politik auch gar nicht mal so unwichtig ist.
Jetzt wird es wieder politisch hier, oder was?
Ja, das Mensch. Aber nicht von Alman Achin, sondern von mir.
Politik, Peter, was ist los?
Nike auf die NBA-Commission scheißt und die haben den Schuh, ne, da hieß es irgendwie so More Red, wobei eigentlich der Schuh eine bestimmte Prozentzahl weiß sein muss. Und wenn dem nicht so ist, dann müssen sie halt zahlen, also
Strafe zahlen.
Strafe, genau, danke. Bezahlen. Und darauf haben die geschissen, was halt auch nochmal geile Werbung an sich darstellte. Aber was auch gar nicht mal so unentscheidend ist, ist, was letztlich die Mutter hier ja macht und hat damit einen großen Dienst für die Verdienste der Basketballer, der NBA-Profis halt auch leisten können, weil sie bei Nike für ihren Sohn mehr herausgehandelt hat, jetzt nicht im Sinne von, dass er größere Einnahme einmalig hat, sondern dass er prozentual auch an den Verkäufen beteiligt wurde und das war neu.
Ganz entscheidender Deal, ja.
Genau, und das hat dafür gesorgt, dass die NBA-Player dementsprechend besser am Merch beteiligt wurden, was heutzutage teilweise, das habe ich jetzt letztens gesehen, wieder in eine ganz andere Richtung geht, weil viele Sportler haben ja mit ihren Werbeverträgen große Einnahmen und dann kommen teilweise irgendwelche Unternehmen hin und sagen, ja hier, alle meine Sportler müssen unter einem Hut, unter einem Sponsor treten, wodurch die Einnahmen für die Sportler dann auch weniger werden.
Gibt es auch im Fußball häufig Knatsch, ne? Wenn irgendwie der Ausstatter des Vereins oder zum Beispiel, der ist dann irgendwie Nike und dann spielen die in der Nationalmannschaft und dann ist das irgendwie Adidas. Mhm. Aber die spielen am liebsten mit Nike-Schuhen. So, da gab es auch immer Knatsch, ne, weil die dann irgendwie mit Adidas-Trikot rumlaufen und mit Nike-Schuhen und das ging dann auch nicht und so. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Lösung da gelaufen ist. Vielleicht wurde es auch gar nicht so transparent kommuniziert, weiß ich nicht. Mhm. Aber ja, das ist immer so, wenn es um Geld geht, ne?
Sparkasse.
Da wird sie mehr politisch, du.
Und was dann auch schön ist, man hat so dokumentarische Einschübe, würde ich mal sagen. Also besonders so Richtung Ende sehen wir dann halt auch mal Bilder von unseren großen Idols von damals.
Die Idols, ja.
Idole. Idols, was ich jetzt über den falschen Plural lustig gemacht.
Ja.
Hat mir Spaß gemacht, setzt die richtigen Vibes und ist gute Unterhaltung. Ich finde es schade, dass der so im Kino untergegangen ist und ich finde es bemerkenswert, wie schnell der dann auf dem Streamingdienst gelandet ist, weil der ist ja bei Prime auch schon inkludiert. Da musst du ja nicht nochmal für zahlen. Geht sehr schnell, aber so konnten wir ihn halt dann auch nochmal schnell gucken.
Das geht mittlerweile immer flotter. Es gibt so ein paar Parallelen zur Serie Winning Time, die du nicht gesehen hast, ne?
Korrekt.
Okay, ja, da läuft gerade die zweite Staffel, gucke ich sehr gerne. Er ist dann so die Geschichte von Magic Johnson, wie der in die NBA kommt und den Lakers und so weiter. Ist sehr, sehr cool. Vor allem von der Form, von der Machart ist die halt cool. Und da wollte ich sagen, bei Air ist es so von der Form manchmal ein bisschen so inhaltlich jetzt nicht unbedingt. Aber wollte ich nur hinzufügen.
Ja, okay.
Also, der große Wurf, vielleicht nicht traumhaft. Naja, also ist auf jeden Fall ein gutes, solides Biopic.
Ich würde das auf jeden Fall auch als Empfehlung formulieren.
Ja, ja, doch, auf jeden Fall.
Nicht nur für Jordan-Fans.
Das stimmt allerdings. In Dreams, der nächste Film, den wir besprechen, ist der denn ein Traum? Und ist der ein großer Wurf? Man weiß es nicht. Du wolltest ihn unbedingt besprechen.
Unbedingt!
Ja. Tiberius hat einen Streaming-Link zur Verfügung gestellt. Wir haben uns den reingepfiffen.
Genau, ab dem 14. September ist der digital zu erhalten. Ist ein Film aus dem Jahre 2022, meine ich. Also 2022. Und hier spielt tatsächlich Van Dammes Tochter in der Hauptrolle.
So sieht es aus, Bianca Van Damme. Ja. Und was macht sie direkt in den ersten Szenen?
Boxen oder Kickboxen.
Und natürlich treten. Ja. Sie macht natürlich die ikonischen Karate-Kicks oder was war das für Kicks, keine Ahnung, ihres Vaters auf jeden Fall. Und die bringt sie später im Film natürlich auch nochmal an.
Ja, aber wenig und wenig überzeugend. Aber gut, da kommen wir später zu.
Ja, ja, aber so im Finale halt. Ich glaube, das ist so, dass Van Damme hat bestimmt, hat die seine Tochter dazu gezwungen, ne? Die musste das machen. Um den Respekt ihres Vaters zu bekommen, musste die halt irgendwie Spagat. Gut, das ist bei Damen ja ein bisschen einfacher. Dann wurde die zum Spagat gezwungen und zu Kicks. Die hat erst den Respekt bekommen, erst was zum Geburtstag und zu Weihnachten geschenkt bekommen, wenn die halt irgendwie, weiß ich nicht, so und so hoch treten konnte. Meinst der hat du? Die bestimmt dazu gezwungen. Natürlich.
Scheint das auf jeden Fall auch wirklich mit Leidenschaft zu machen.
Sie hat hier auf jeden Fall den Tod des Opas zu verkraften.
Genau.
So war das, ne?
Richtig.
Er kommt aber nicht so drauf klar. Ist auf jeden Fall von Depressionen gezeichnet.
Albträume vor allem.
Albträume und Depressionen, die irgendwie ihren Alltag beeinträchtigen.
Ja, vor allem tatsächlich auch die Beziehung zu ihrem Freund, weil der auf jeden Fall darunter leidet, weil sie auch in Anführungsstrichen Stimmungsschwankungen hat. Beziehungsweise manchmal kommt das so sehr in ihr hoch, dass sie halt aggressiv wird und ihn auch angreift und alles in Frage stellt, dann auch eventuell mal eben die Beziehung beendet und dann entscheiden sich beide zum Wohl der Beziehung, wobei die ja, meine ich, sogar schon verheiratet sind, raus aufs Land zu fahren, um dort in einer Hütte, also der, ne, der Cabin in the Woods, ein bisschen Ruhe zu finden, ein bisschen Abstand zu finden und vor allem halt aber auch ein bisschen zueinander wieder zu finden.
Es ist der Klassiker.
Genau.
Ne? Pärchen oder Freunde oder ne, wahlweise irgendwelche Protagonisten, die wir haben, fahren in den Wald, an ein Haus im See. In ein Haus am See, so rum. Ja. Aber ein Haus im See wäre eigentlich auch mal cool. Aber gibt's, glaube ich, auch schon so ein Deep House, heißt der. Ich habe gedacht, das wäre eine Musikrichtung, Deep House, aber ja.
Ja, stimmt.
Egal.
Egal.
Dann sind die da und also das dauert am Anfang irgendwie lang. Das hat mich sehr, sehr genervt, weil die beiden irgendwie unausstehlich sind. Dazu kommt noch, wie immer, eine unausstehliche Synchro.
Leider ja.
Ja, also die wirklich also ganz amateurhaft klingt. Also so, sowohl von den Sprechern, Sprecherinnen, als auch, ja, also wie gesagt, der Sound und so, das passt alles überhaupt nicht zusammen.
Ja.
Hat mich ein ums andere Mal rausgerissen, wenn das dann halt immer so total steril irgendwie aufgenommen ist. Ich finde das halt sehr, sehr merkwürdig, sehr, sehr komisch.
Ja.
Gut, außerdem ist mir halt das Van Damme-Töchterchen irgendwie ziemlich auf den Keks gegangen. Also es mag auch vielleicht an der hysterischen Sprecherin liegen, ich weiß es nicht. Er hat mich halt nur genervt, es wird halt nur rumgeschrien, rumgeweint und hin und her und ich habe gedacht, ist das ein Drama jetzt hier und so und wenn, ist es kein gutes. Naja, aber dann sind sie halt endlich in der Hütte und dann kommt auf einmal ein anderes Pärchen.
Genau.
Ups, Doppelbuchung, Airbnb, was ist denn da schiefgelaufen? Verdammt. Naja gut, nett wie sie sind, lassen sie das andere Pärchen, die so ein bisschen, sag ich mal, anrüchiger sind, die sind so ein bisschen lockerer, ein bisschen alternativer drauf.
Die sind auf jeden Fall sehr fummelig unterwegs.
Ja, genau. Das ist ja häufig so, ne? Dass dann in Filmen dann so das Pärchen, das dann Beziehungsprobleme hat, dem wird dann so ein Pärchen gegenübergestellt, das die Finger nicht voneinander lassen kann.
Ja, wobei die beiden, die wollen ja unbedingt Sex, Sex, Sex haben, weil sie ja im Auto dahin entscheiden, ein Baby machen zu wollen. Weil das ja auch wieder die Beziehung oder die Ehe dann komplett rettet.
Genau. Ach ja, und das Interessante ist, dass von dem Pärchen was ankommt. Die Dame ist ja schwanger.
Ja.
So, und dann prallen natürlich da zwei verschiedene Welten aufeinander. Aber die Männer verstehen sich natürlich direkt, ne, wie das immer der Fall ist. Ne, so. Da haben wir ja kein Problem damit, ne, ein Bierchen trinken, ein bisschen mit dem Gewehr rumschießen, alles cool.
Bisschen mit der anderen Freundin rummachen.
Genau. Ja, die beste Schützin ist ja die Van Damme-Tochter.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr, wie die da in dem Film heißt, ist mir auch egal.
Egal.
Naja, und dann gibt's eine Wendung. Dann passieren Sachen, weil also sie hat ja immer diese Wahnvorstellungen und dann weiß man halt nicht, ist das jetzt wahr oder nicht. Und vor allem der Titel weiß man auch nicht, ist er jetzt Spoiler oder nicht.
Ja.
Ne, der Film heißt In Dreams.
Ja.
So, dann wacht sie auf und dann war dies und dann war das und hin und her. Und dann gibt's aber eine Wendung, weil die anderen Figuren sich auf einmal anders verhalten.
Ja.
Sagen wir jetzt nicht genau, was passiert. Ne?
Mhm.
Und auf einmal entbrennt halt ein Kampf ums Überleben.
Aber was wir, glaube ich, sagen können, ist, dass in ein Traum ist so real und gibt halt auch schon eine Richtung vor, weil in diesem Traum tötet sie eine der Personen und das macht sie natürlich auch ein bisschen misstrauisch, weil sie eh schon misstrauisch den beiden Personen gegenüber ist, aber misstrauisch in beide Richtungen. So von wegen, dass sie halt irgendwie befürchtet, dass die zwei irgendwas mit denen vorhaben und umgekehrt die Befürchtung, dass sie jemand anderem was antun könne.
Genau.
Weil sie nun mal auch psychisch in der Lage dazu wäre und physisch halt auch, weil sie schießen kann. Und so ist das dann halt für uns dann halt so die Aufgabe, sag ich mal, da durchzublicken und herauszufinden, wem jetzt zu vertrauen ist und was hier Sache ist.
Ja, da wird der Film dann wieder interessant.
Interessanter, auf jeden Fall.
Ja, also ich fand den Anfang fand ich halt ziemlich schwach. Und dann gibt's halt so diese Wendung, dann wird's halt wirklich interessanter.
Mhm.
Und das Problem ist, der ist 82 Minuten oder wie lang geht der?
Ja, irgendwas in der Richtung.
Der ist ziemlich kurz und dann kommt das Ende auch sehr, sehr plötzlich.
Ja.
Das Finale wirkt alles sehr gehetzt, sehr schnell.
Ja.
Dann geht das ganz schnell Richtung Ende und ganz am Ende kommt dann noch so eine ganz bescheuerte Szene, die das dann wieder so auf ein Level hieft, wo ich denke, oh Mann, ey, wieso habt ihr euch das jetzt nicht sparen können?
Ja, und vor allem sehe ich das so, man hätte das Ende tatsächlich auch cool gestalten können.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt unabhängig davon, wo man hier den Cut setzt, ne? wäre schon besser gewesen, wenn man die letzte Szene einfach komplett weggelassen hätte. Aber man hätte das auch anders enden lassen können, weil eine große, entscheidende Rolle hat vielleicht ja auch die Therapeutin, die wir noch gar nicht erwähnt haben, weil von Anfang an sehen wir, dass sie Therapiesitzungen hat, dass sie eine Therapeutin hat, die sie dann auch regelmäßig anruft, die sie dann aber auch beruhigt, so von wegen, ne, du hast nur einen Rückfall, die wollen dir bestimmt nicht so in der Richtung. Aber es ist natürlich auch eine Variable, die weiß, dass die da sind und die sich grundsätzlich natürlich immer Sorgen macht, weil sie natürlich auch Fürsorge für ihre Patientin hat und übernimmt. Und ich finde, mit der hätte man sogar noch echt cool was anstellen können. So vor allem, wenn es um den Ausgang geht. Ja, haben sie leider nicht geschafft und das dann irgendwie richtig bescheuert zu Ende gebracht.
Sie kommt dann nochmal vor. Ne?
Ja, hätte man eigentlich noch cool irgendwie integrieren können, aber nein.
Ja, das ist sehr schade, weil insgesamt so bleibt dann halt jetzt ein schwacher Film zurück,
ja,
der aber mehr Potenzial gehabt hat.
Definitiv.
Also gerade mit diesem, ne, sind das jetzt Wahnvorstellungen, ist das Realität, da hätte man noch ein bisschen besser was mitmachen können. Dieser Thriller-Anteil, der kam mir dann insgesamt auch zu kurz.
Ja.
Auch dann so diese Kämpfe, die es am Ende gibt und wie du gesagt hast, ne, diese eine Figur dann da außen vor gelassen und halt diese blöde Szene vorm Abspann.
Mhm.
Da denke ich mir echt so, ach, schade, so, ne, weil nach einem schwachen Anfang hat der Film echt mit einer Wendung die Wende bekommen für mich und dann aber doch wieder zu viel Potenzial liegen lassen, was ich extrem schade finde. Also war auf jeden Fall viel mehr drin.
Und ich fand es dann am Schluss auch ein bisschen wenig glaubwürdig, wenn man mal berücksichtigt, was wir in der Eingangsszene erzählt bekommen und wie sie sich dann, ne, weil ich meine, klar ist sie unsere Protagonistin, sie ist diejenige, die sich hier wehren muss, aber war dann halt einer Person oder einer Figur fast schon unterlegen und der anderen dann deutlich überlegen, was aber wirklich etwas unrealistisch war. Da hätten sie sich auf jeden Fall ein bisschen mehr um Authentizität bemühen können. Und ich hätte natürlich gerne, weil das hätte wahrscheinlich nochmal einiges ausgemacht, dann wirklich die Originaltonspur gehabt. Das hätte, glaube ich, ein bisschen weniger komödiantisch dann auch gewirkt.
Ja, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das alles fantastische Schauspieler sind. Also vielleicht haben die auch ihre Dialogzeilen jetzt nicht so gut performt. Aber es macht bei der Synchro auch häufig der Sound, der so losgelöst vom Film wirkt, dass ich ja halt immer das Gefühl habe, so, okay, das passt gerade einfach nicht zusammen.
Ja.
Schade.
Aber gut. Es war auf jeden Fall nicht einer, der wirklich schlimmen, weil wir haben ja bei Fontiperus schon ein paar richtig grottige gehabt.
Also wirklich keine Zeitverschwendung. Ist okay, ne?
So, ja, genau.
Maximal okay.
Ja, richtig. Genau.
Kann man sich mal geben, so für einen Independent-Film oder für so einen kleinbudgetierten Film, ist das noch okay.
Genau.
Dann habe ich mir einen Film von 88 Films bestellt, also einen Film, den 88 Films aufgelegt hat. Taxi Hunter.
Aha.
Ist aus dem Jahr 1993 und ich habe vergessen, wie der Regisseur heißt, deswegen gucke ich das mal kurz nach.
Hermann Yao,
genau.
Ja.
Wunderbar. Aber das war gar nicht der Grund, sich den zu holen, sondern Hongkong-Film Anfang der 90er mit Anthony Wong in der Hauptrolle, der auf Action und natürlich Komödie, das gehört da immer dazu, ersetzt. Da habe ich mir gedacht, den ziehe ich mir doch rein. Es ist mal nicht Taxi Driver, es ist nicht A Taxi Driver, es ist der Taxi Hunter. Und natürlich spielt Anthony Wong den Taxi Hunter. Er ist jemand, der eine persönliche Vendetta gegen alle Taxifahrer fährt.
Aha.
Denn ein Taxifahrer hat dafür gesorgt, dass seine schwangere Frau gestorben ist, also mit dem Baby im Bauch, und hat sowieso nur schlechte Erfahrungen gemacht mit Taxifahrern in Hongkong, da die halt die ganze Zeit die Leute abziehen. Ne? Also für alles irgendwie berechnen die extra und nehmen Leute manchmal nicht mit, ne? Auch Schwangere, wenn die zum Krankenhaus möchten, weil Blut hier geht nicht. Und ach, sie wollen Gepäck mitnehmen, hier zahl nochmal $30 extra. Also von Hongkong-Dollar natürlich.
Ja.
Und er wird auch ganz am Anfang von einem Taxifahrer abgezogen, der ihm reinfährt. Ich weiß nicht, ob der Begriff Autobumser ein Begriff ist.
Für mich oder für allgemein?
Ja, allgemein. Das sind Leute, die halt in Autos reinlaufen oder reinfahren, um halt die Versicherung so
abzukassieren
oder sich das bezahlen zu lassen.
Das machen die auch teilweise mit Autos, ne?
Genau. Am Anfang macht er halt die Bekanntschaft mit einem Taxifahrer, der ein Autobumser ist quasi. Also bei Autobumser denken viele vielleicht an Crash von Cronenberg. Oder an Titanen oder so, aber das ist nicht der Fall.
Ja, oder vielleicht an perverse Leute, die wirklich Sex mit Autos haben.
Deswegen habe ich gerade Titanen gesagt, aber egal. Gut, dass du es nochmal ausformuliert hast.
Gerne.
Ja, auf jeden Fall. Dann ist so ein Taxifahrer, den er halt abzieht und so, ne, und hin und her. Daraufhin beschließt er, weil er halt auch daraufhin im Job abkackt und so weiter, sieht er die neue Erfüllung darin, Taxis zu nehmen, dann zu gucken, wenn die Taxifahrer cool drauf sind, dann, ey, alles klar, gibt er hier noch extra Trinkgeld und so. Und wenn die halt sich als die Arschlöcher entpuppen, die er großflächig in ihnen sieht, dann ist es Zeit, diese umzubringen. Was den Supercop auf den Plan ruft, also den Supercop der Stadt, der zufällig Anthony Wongs bester Freund ist.
Aha.
Das ist natürlich jetzt nicht so günstig.
Aha.
Und die Sache ist, dieser Supercop hat einen neuen Partner. Der neue Partner ist der absolute Comic Relief. Wir erinnern uns, gerade in den Hongkong-Filmen, so 90er und ob das jetzt, weiß nicht, Untold Story ist, ob das jetzt Ebola Syndrome und keine Ahnung oder auch der ein oder andere John Woo-Kracher. Viele Filme mit Anthony Wong, die haben halt so einen sehr albernen Humor zwischendrin, obwohl sie auch hart sind, ne? Harte Rachendramen, Bloodshed-Filme, Action-Movies. Und hier ist es natürlich auch so. Ein super alberner Typ, der die ganze Zeit mit irgendwie Basketballklamotten rumläuft. Irgendwie so Bulls, Cappy, Bulls, Jacke, Boston Celtics, keine Ahnung. Auch noch einen schlechten Geschmack, was NBA-Teams angeht. Aber
nur die Knicks sind gut, ne?
Ja, klar. Geht nix über die Knicks. Es geht nix über die Knicks. Läuft gerade ziemlich gut übrigens, ne? RJ Barrett mit Kanada im Halbfinale der WM und Jalen Brunson führt gerade auch das US-Team an und die haben richtig gute Werte. Deswegen die Knicks nächste Saison auf jeden Fall zweite Runde Playoffs. Aber das, you heard it here first, ne? Also für die Leute, die irgendwie da was setzen möchten oder auch nicht.
Ich sample das und spiel's dann vor, wenn es nicht dazu kommt.
Wenn die Knicks die Playoffs verpassen.
Richtig.
Das glaube ich aber nicht, dass das der Fall sein wird. Dafür ist das Team zu stark.
Ich hoffe es für dich nicht.
Ja.
Aber ist das hier ein Kategorie 3-Film?
Nein, es ist auch sehr interessant, dass der in UK ab 15 ist.
Oh, krass, okay.
Das hat mich gewundert. Klar, der ist jetzt nicht so ausufernd wie so manche John Woo-Filme oder halt wie Ebola Syndrome und sowas oder die anderen Filme, die ich gerade genannt habe. Aber der ist trotzdem auch blutig. Ja, nicht ganz so explizit. Ich weiß nicht, was da bei der BBFC los ist. Also die meisten Filme, die so drauf sind, die hätten auf jeden Fall ein 18er-Rating bekommen in England oder in Großbritannien, UK, United Kingdom, was auch immer, die Inselstaaten da. Und das hat mich sehr gewundert. Der ist da irgendwie ab 15, ist dann, glaube ich, kein Cat 3. Ja, also alberne Comic Relief oder alberne Comic Reliefs treffen irgendwie auf so ein hartes Rachedrama. Härteres, ne? Jetzt nicht ganz so hart. Ist aber auf jeden Fall zu empfehlen, ne? Also wenn man solche Filme mag, ich stehe da voll drauf, ich bekomme da voll die 90er-Vibes, ich bekomme da Hongkong Kino-Vibes und das sind die Filme, also die können halt auch Action inszenieren, ne? Ob das jetzt die Verfolgungsjagden mit den Taxis sind, ob es Schießereien sind, ob es irgendwie die Brutalität ist und ganz ehrlich auch mittlerweile so dieser alberne Humor zwischendrin, ich find's in Ordnung, ich find's okay. Hier auch wieder so diese Figurenkonstellation, ne? Dass eben der beste Freund des Killers der Polizist ist, der ihn quasi jagt und der neue Partner, der gibt's dann quasi als Köder her, der wird dann von Anthony Wong zum Beispiel im Taxi gecatcht und so. Ich mag das einfach irgendwie, ne? Das sind Filme, die ich liebe, das gucke ich mir tausendmal lieber an, als irgendwie den nächsten überproduzierten Fast and Furious oder sonst irgendwas. Für mich ist das genau das, was ich mag.
Ja.
Ja, und alle, die irgendwie auf die Filme, auf die eben genannten Filme stehen und die was mit Anthony Wong und überhaupt mit Hongkong-Kino anfangen können, ne, bisschen Action, bisschen Drama. Teilweise ist der Film auch lustig. Ne? Es ist nicht nur dieser alberne Comic Relief. Es ist dann so, dass der Anthony Wong, der will den dann töten, den Partner vom Supercop, findet aber raus, dass der ja ein Polizist ist. Und dann geht er zu ihm ins Krankenhaus, also er infiltriert das Krankenhaus, geht dann so als Arzt verkleidet dahin und entschuldigt sich bei ihm, weil er sagt so, ey, sorry, ich wusste nicht, dass du Polizist bist, ich wollte dich gar nicht umbringen, ich dachte, du wärst ein Taxifahrer. Ein Taxifahrer, die sich halt so scheiße benehmen, so, die haben nun mal den Tod verdient, ne? Aber du nicht, du bist ein Polizist, wollte ich nur mal sagen. Und dann sagt er noch so, aber du hast mich halt jetzt gesehen, holt halt so ein Kissen, kommt ihm damit nahe, ne? Und er so, nein. Und was macht er? Er legt das Kissen so hinter seinen Kopf, damit er es noch extra gemütlich hat.
Hm.
Und dann greift er so hinten in seine Tasche. Man denkt jetzt, er holt eine Knarre raus. Und er meint so, ich kann jetzt nicht gehen, ohne das zu tun. Und dann holt er halt so eine Karte raus, die mit guten Besserungswünschen drauf.
Okay.
Es kommt in der Situation echt ziemlich lustig. Aber kurz darauf gibt's dann auch wieder Verfolgungsaction.
Hm.
Und dann gibt's natürlich den unvermeidbaren Showdown und das Aufeinandertreffen der beiden Freunde, die hier verschiedene Positionen natürlich innehaben. Und da ist natürlich dann die Frage, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, ich war noch nie in Hongkong und weiß jetzt auch nicht, wie das Anfang der 90er war oder in den 80ern. Da muss es irgendwie so ein Problem gegeben haben mit Taxifahrern, die auf jeden Fall dreist waren und Leute da abgezogen haben.
Einheimische oder Ausländer?
Beides.
Okay.
Ausländer wahrscheinlich sowieso oder Touris, ne? Und aber auch gerade so den Einheimischen gegenüber.
Okay.
Das war wahrscheinlich so ein Ding damals. Das kann ich natürlich jetzt nicht, ne? Aus erster Hand irgendwie, weiß ich halt nicht, ne? Aber scheint so zu sein, dass dieser Film das verarbeitet. Taxi Hunter kann ich auf jeden Fall empfehlen für Menschen, die auf Hongkong-Filme stehen. Gibt's von 88 Films. In einem, und das ist auch geil, der ist wirklich bezahlbar. Ich glaube 18 Pfund oder so. Kommt in einer schicken schwarzen MRA mit einem Pappschuber, Wechselcover, also das alte Cover und das neue Cover, das sie extra haben zeichnen lassen. Und innen drin ist noch mal ein Poster, ein beidseitiges.
Oh, cool.
Also da kann man nichts sagen. Und noch so ein paar Interviews als Specials mit Anthony Wong und mit Regisseur, glaube ich, noch. Und Audiokommentar, also kann man nichts sagen. Absolute Empfehlung, kann man da sagen.
Ja, ich kann auch immer 88 Films tatsächlich empfehlen. Von denen hole ich mir auch immer ganz gerne Sachen. Und die sind ja auch, was Hongkong oder allgemein Asien angeht, ganz gut unterwegs. Das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Labels auf der Insel, wenn es darum geht, halt asiatische Filme auf Blu-ray halt sich zu besorgen.
Aber auch italienische. Die haben ja auch so einen italienischen, so eine, wie soll ich sagen, so eine Schundfraktion.
Italian Collection.
Ja, da sind auch ein paar richtig coole Filme rausgekommen.
Ja, nee, ansonsten, da hole ich mir auch mal ganz gerne Slasher. Die haben ein cooles Programm auch teilweise.
Ach, Schizoid hier mit Kinski kam raus. Den wollten wir eigentlich auch mal besprechen.
Da muss man nur ein Arschloch sein, um was zu machen.
Den haben die auch rausgebracht.
Den hatte mir deine Frau geschenkt.
Zum Geburtstag, vor zwei Jahren.
Glaube ich. Genau. Ja. Mhm. Wollten wir den besprechen?
Ja, ich habe gedacht, wir wollten den mal besprechen.
Ja, können wir ja machen.
Okay.
Wann?
Nächstes Mal. Nicht in diesem Podcast.
Ja, schon klar. Müsste tatsächlich wahrscheinlich dann eher nach Halloween sogar sein, weil die nächsten Podcast-Episoden sind ja quasi schon durchgetaktet. Wir haben ja so als kleine, transparente Offenbarung im nächsten Podcast ein bisschen was vom Kino nachzuholen und dann kommt zweimal Fantasy Filmfest und dann ist ja schon Halloween-Monat.
Stimmt, ja. Das ist sehr traurig, auch während wir das hier aufnehmen. Also beim B-Fest bin ich ja nicht dabei. Ich weiß nicht, ob du es schaffst irgendwie.
Nee.
B-Fest können wir nicht mitnehmen dieses Jahr dann, leider. Ja, schade.
Ja.
Ich war beim letzten Bujo nicht, die letzten beiden Bujos habe ich verpasst, werde aber das nächste mitnehmen.
Immerhin.
Ja, genau. Wir waren nicht auf dem Weekend of Hell.
Stimmt.
Und da waren viele unserer Freunde und auch einige Kollegen.
Schweine.
Haben ein paar Sachen verpasst, aber nun gut. Demnächst kommen trotzdem schöne Sachen. Wir sind ja was am Plan dran.
So nach dem Motto, ich habe da mal was vorbereitet.
Ja, was hast du denn noch so vorbereitet für diesen Podcast hier?
Tatsächlich einen Film, den du geschaut hast, bei dem ich mir gedacht habe, so, why not?
Das kann ja nichts geben.
Ja, tatsächlich in der Regel selten.
Ja.
Aber was mich überzeugt hat, den zu schauen, erstmal Inner Space habe ich an die Reise ins Ich gedacht. Ne, das, ich weiß nicht, ist das Mel Brooks? Nee, ne? Aber das ist so eine Komödie. Aber egal. Destination Inner Space, was mich da überzeugt hat, den vielleicht dann auch zu gucken und mit dir zu sprechen, war halt der Science-Fiction-Ansatz. Dann ist es 60er Jahre. Es ist B-Film.
Oh ja.
Ja, das hat mir eigentlich schon gereicht. Und wenn man dann halt auch noch das Poster sieht, denkt man direkt an Creature from the Black Lagoon.
Ja, es ist ein schrottiger Monsterfilm aus den 60ern, ne? Was gibt es daran nicht zu lieben? Der Film, den du eben meintest, ist aus dem Jahr 1987 von Joe Dante, Die Reise ins Ich.
Ah, echt? Joe Dante, krass. Ja. Aber ist ja schon auch eher komödiantisch angelegt, ne?
Ja, was Joe Dante ja sonst nie gemacht hat.
Nee, hat er nicht. Ich kenne sonst nur American Werewolf in London.
Der ist nicht von Joe Dante. Der Heiling ist von Joe Dante.
Ja, ich komme gerade...
Das ist John Landis.
Ja, genau. Ich komme gerade durcheinander.
Ja, John Landis ist aber auch bekannt dafür, nicht immer so bierernste Sachen zu machen.
Ich weiß, hat wunderbar funktioniert, ne? Aber ja, nee, stimmt natürlich. War jetzt auch nicht so ernst gemeint.
Ja, aber die beiden Regisseure meinen ja auch nicht immer alles ernst. Die haben ja auch viele Komödien gemacht, deswegen. Das meinte ich ja.
Ja, das habe ich schon verstanden.
Okay, das Schrecken aus der Meerestiefe heißt er, glaube ich, auf Deutsch, ne?
Ich habe keinen blassen Schimmer. Es gibt noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel dazu, wenn ich das sagen darf.
Ach du Scheiße, Peter, ohne Wikipedia, was machen wir jetzt?
Ja.
Destination Inner Space heißt der Film?
Nicht besprechen, würde ich sagen. Ja, genau, heißt er. Aus dem Jahre 1966 von einem gewissen Francis D. Lyon.
Lyon?
Nee, Lyon.
Stimmt, keine Ahnung.
Irgendwie sowas ist auf jeden Fall...
Lyon.
Amerikaner.
Like a lion in Zion.
Zion.
Lion, Zion. Naja, also auf jeden Fall auf Deutsch der Schrecken aus der Meerestiefe. Den hat meine Frau sich gekauft auf der Börse in Neuss.
Ja, wir haben hier eine Unterwasserwelt. Also es spielt quasi alles in the deep sea, in the depths of the sea. Dort haben wir eine Forschungsstation. Frag mich nicht, ich weiß nicht, weißt du, warum die forschen?
Nee, es ist jetzt aber auch schon etwas länger her, dass ich den gesehen habe. Und ich habe den so mit einem Auge geguckt, aber ich fand den schon ziemlich cool. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was die forschen.
Okay, aber die entdecken auf jeden Fall ein UFO. Und UFO jetzt, Flugobjekt ist es so gesehen nicht. Es könnte eins sein, aber...
Es sieht aus wie so eine fliegende Untertasse.
Genau, genau.
Oder wie die Enterprise.
Richtig, genau. Und die liegt halt am Meeresgrund. Und ja, das observieren sie. Das sorgt dafür, dass dort dass die Creature from the Great Sea halt quasi entkommt und die Menschen angreift. Und dann gibt es halt einen Kampf unter Wasser mit diesem Viech. Ja, das war es eigentlich auch schon, was die Geschichte angeht.
Ja, ja, klar. Der ist ja auch recht schnell erzählt. Ist übrigens von Shamrock Media rausgekommen.
Okay, sagt mir nichts, glaube ich.
Ja, die haben unter anderem Destination Inner Space rausgebracht.
Ach, krass.
Ja, wer hätte es gedacht? Also der Film geht auch unter 90 Minuten und es sieht halt viel so aus, als hätten sie in der Badewanne gedreht. Also haben sie wahrscheinlich auch. Und dann irgendwie so ein paar Spielzeugschiffe oder Spielzeugfliegende Untertassen da. Also so ein bisschen Ed Wood-mäßig.
Genau.
Und es hat aus meiner Sicht einen absoluten Charme. Ich mag das Monster-Design, was wirklich aussieht, so ein weißes Creature from the Black Lagoon eben.
Mit einem schönen orangenen Haar, also so, wie heißt es?
Ein Iro.
Iro, genau.
Ja, ich mag sowas, ich finde das spaßig, das sind so gemütliche Filme, gucke ich mir gerne an. Das ist natürlich alles auf einem ganz günstigen Niveau. Wie gesagt, das Budget war auch sehr übersichtlich. Und James Wong spielt mit Lo Pan aus Big Trouble in Little China. Der spielt hier einen Koch und ist hier für die Gags zuständig.
Now that really pisses me off to no end.
Der Film, ja, ist auch nicht so super düster oder brutal oder ernst in Szene gesetzt.
Nö, es wird vor allem sehr viel geredet.
Ja, klar, ne, es sind halt Menschen in den Räumen da, ne, irgendwie auf der Brücke oder sonst wo und reden darüber, wie sie denn gegen dieses Monster kämpfen. Und ab und zu kommt das dann halt auch mal zur Geltung.
Ja, aber das ist tatsächlich so das Gimmick. Wir haben billige Kulissen, wir haben mäßige Schauspieler, wir haben eine fantastische Tonuntermalung, weil wir haben sehr selten Musik. Also was den Soundtrack angeht, ist das sehr ruhig, würde ich sagen. Und auch ansonsten, die Geräuschekulisse erinnert so ein bisschen an In Dreams. Was war der letzte? War das Retaliators? Wo auch so wenig allgemein Hintergrundgeräusche vorkamen?
Deadly Prey vor allem.
Stimmt, genau, richtig.
Das kommt doch bald jetzt. Kommt doch bald raus.
Ja, nächste Woche.
Auf diesem YouTube-Kanal. Nee. Schalten Sie ein.
Stimmt, das habe ich vergessen. Es kommt diesen Sonntag. Kommt gar nicht übernächsten Sonntag.
Ist schon draußen quasi.
Stimmt. Letzten Sonntag. Wir sind ja schon eine Woche weiter.
Seit dem 10. September habt ihr natürlich schon gesehen, unser fantastisches Trash-Talk-Review zu Deadly Prey.
Ja, richtig. Aber ja, das ist halt auch der Charme dieser Filme tatsächlich. Wir haben sehr viele Unterwasseraufnahmen, wobei ich aber sagen muss, dass die ganz cool aussehen, wenn sie mit hier diesen Schwimmhilfen, weiß nicht, wie die Geräte heißen, mit denen man sich da fortbewegt.
Schwimmflossen?
Nein, die mit Propeller und so.
Ach so, ja.
Also da haben sie halt auch wirklich unter Wasser gedreht.
Stimmt, das kann man dem schon mal zugute halten, ne? Dass es wenigstens keine Mogelpackung ist, ne? Sondern dass da wirklich viel im Wasser passiert auch. Ja.
Genau. Ansonsten hast du halt sehr unterhaltsame Kämpfe dann mit dem Meeresungeheuer, mit dem Schrecken aus der Meerestiefe, der ja eigentlich aus dem All kommt. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist letztlich der Titel Destination Inner Space. Also mit Schrecken aus der Meerestiefe kannst du schon ein bisschen mehr mit anfangen, weil es ja nun mal wirklich darum geht, aber mit dem Originaltitel kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hier das so das Programm irgendwo so hieß, Inner Space, weil das Meeresleben, sag ich mal an sich, der Meereslebensraum ähnlich unerforscht ist wie unser Weltraum.
Ich denke, dass das damit zu tun hat, ne?
Ja.
Das ist so vielleicht auch dann irgendwas so von innen eben, ne, die Tiefen, die Meerestiefen, Deep Sea und so, ne, das ist ja, ja, wie du sagst, genauso unerforscht wie der Weltraum. Naja, also ist eine Empfehlung, ne, für Leute, die auf so 60er Jahre B-Movie-Monsterfilme stehen.
Ja, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dann kann man damit schon seinen Spaß haben. Aber es ist natürlich schon ein bisschen fragwürdig, wenn du da so Second Screening oder sowas machst oder nur mit halbem Auge dahin guckst.
Ja, ich war müde. Es war kein Second Screening. Nein, also der Film hat Spaß gebracht und so. Ja. Du weißt, das war ein anstrengendes Wochenende. Ich war einfach ein bisschen müde.
Ja, okay. Dir sei verziehen.
So wie viele Wrestler, die kennen das ja auch, die sind irgendwann auch müde und kaputt und fertig mit der Welt, weil sie auf den Ringboden geklatscht sind.
Ja, oder durch Tische oder durch Leitern oder sonst was. Da gibt es ja keine Regeln, keine Grenzen, was da nicht alles passieren kann.
Ja, aber wir bewegen uns jetzt jenseits des Rings und sprechen über einen Patreon-Pick.
Vom törichten Tom.
Oh, hast du den Tom jetzt beleidigt?
Nee, will ich ja gar nicht. Töricht im Sinne von, er hat auf meine Passion, sag ich mal, geschaut und sich gedacht, hier, komm, ich würde gerne mal ein paar Worte vom Wrestling-Experten Peter von den Filmfressen zu dieser Dokumentation hören.
Ja, wie heißt die?
Beyond the Mat.
Matt Damon. Da schließt sich der Kreis.
Ja, aber es ist nicht der letzte Film, von daher können wir den Kreis noch nicht schließen.
Ja, dann erzähl mal, was geht da ab?
Also zunächst mal, es ist schon eine der bekannteren Dokus. Ich glaube, die ist halt auch außerhalb der Wrestling-Welt schon eher bekannt. Der ist aus den Ende der 90er, ich meine, der ist von 99.
Ja.
Und töricht, weil ich sagen muss, ich gucke heute natürlich mit ein bisschen anderem Auge auf diese Dokumentation, als ich das früher noch getan habe.
Einem wesentlich älteren Auge.
Genau, und unschärfer sehenden Auge. Ich habe natürlich damals deutlich positiver, sag ich mal, hier drauf geschaut. Heute ein bisschen wehmütig tatsächlich, weil einer der Protagonisten, nämlich der Terry Funk, der ist tatsächlich vor ein paar Wochen verstorben. Und somit hat das dann natürlich nochmal aktuelle Brisanz in Anführungsstrichen, weil ich halt in den letzten Wochen halt viel mit ihm halt, was Trauerbewältigung und so angeht, jetzt nicht von mir aus, ne, aber von der Wrestling-Welt halt ausgeht, konfrontiert sah. Aber letztlich haben wir ja eine Dokumentation, die sich halt mit dem Leben von professionellen Wrestlern beschäftigt. Namhaft hier drei, die relativ viel Platz einnehmen. Ne, eigentlich zwei, die viel Platz einnehmen. Es ist Terry Funk und Mick Foley. Auch wenn The Rock immer das Plakat und die Cover und so ziert, finde ich, kommt der jetzt nicht so. Der
kommt ziemlich kurz gegen Ende erst.
Genau.
Aber was mit Jake the Snake Roberts?
Stimmt.
Der hat auch ein ordentliches Stück.
Ja, hast recht. Ne? Ja, genau. Dann wäre das der dritte im Bunde, weil mit dem wird, der ist in der Mitte, ne? Terry Funk war der, mit dem sie anfangen, dann Jake the Snake und dann Mick Foley. Wobei Jake.
Ja, die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht mehr, ja.
Eigentlich müsste Jake Roberts zuerst sein, weil das der am ersten aus dem Business rauskam. Letztlich alle drei sehr alt geworden im Business. Aber das Entscheidende ist halt, dass wir so Einblicke haben in die Arbeit von Wrestlern, vor allem halt auch in die professionelle Arbeit in der Company, also in dem Fall meistens der WWE oder damals halt WWF, aber auch Einblicke haben in das private Leben. Bei Jake Roberts ist es beispielsweise so, dass man da ein großes Augenmerk auf seinen Vater legt, beziehungsweise auf die Beziehung zu seinem Vater.
Ja, da kann ich ja mal kurz was sagen, weil Also Jake the Snake Roberts ist ja einer der Wrestler, die mir auch noch total bekannt sind.
Ja.
Ich habe ja Anfang der 90er WWF verfolgt und da war das halt einer und das mit dem Gimmick hier mit der Schlange und so war halt total cool und der war halt schon echt eine Erscheinung, hatte eine Persönlichkeit und das hat dann irgendwie auch Bock gemacht. Den kannte ich eben nämlich auch und fand den damals total cool.
Ja.
Das, was für eine traurige Geschichte.
Mhm.
Also, was der für eine Familiengeschichte hat. Wie war das nochmal? Der Vater ist eigentlich mit einer Frau, war der zusammen und er hat deren 13-jährige Tochter geschwängert. Daraus ist der Jake entstanden.
Mhm.
Und dieser Vater war Wrestler. Und seitdem er klein ist, versucht der Jake, the Snake Roberts, die Anerkennung seines Vaters zu gewinnen. Und dann sieht man auch, wie die beiden dann da sind, so, also wie die aufeinandertreffen und so, oder wie auch dann Jake dann auf seine Tochter trifft, das ist alles sehr, sehr traurig. Und siehst halt, wie durch der ist mittlerweile, ne, durch Drogen und allem Pipapo. Also, eieiei.
Ja.
Das hat mich da schon echt mitgenommen. Also, mich hat da viel mitgenommen, ne? Auch der, wer ist Mick Foley?
Genau. Mankind.
Okay, ja, da sehen wir ja auch, wie dann die Familie reagiert. Also, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, dass die Frau mit den beiden Kindern sich dann an die Seite setzt, also so vor den Ring in die erste, zweite Reihe und sich das dann reinzieht und er blutüberströmt da ist. Ich meine, natürlich ist es ein traumatisches Erlebnis, ein traumatisierendes Erlebnis, vor allem für die Kinder.
Mhm.
Also ist natürlich interessant zu sehen, wie die Reaktionen sind von denen. Mhm. Ich finde es unverantwortlich, die Kinder dahin mitzunehmen.
Mhm.
Da hätte der Vater auch sagen müssen, so von wegen, nee, das wird jetzt hier zu derbe, ne? Wenn überhaupt, guckt es euch über Fernseher an und da wäre es schon schlimm genug.
Ja.
Aber dann ist ja auch cool, dass wir sehen, wie er dann darauf reagiert und ihm das überhaupt nicht bewusst war, ne? Was die dann durchmachen, wenn die da sehen, wie der im Ring von, war das nicht sogar The Rock?
Ja, genau.
Von The Rock dann auf die Fresse bekommt.
Ja, mit dem Stuhl.
Schon hammerhart.
Ja. Ja, da war ja das Problem und das ist ja auch ein Aspekt, der hier dann auch beleuchtet wird, dass es im Ring zu einem, ja, in Anführungsstrichen Fehler kam. Er hatte ihn halt unglücklich mit diesem Stuhl getroffen und dabei hat er einen Cut am Schädel, sag ich mal, an der Stirn erhalten, die halt ordentlich geblutet hat und hörst dann halt trotzdem nicht auf. Ne? Es geht halt weiter, Schläge mit dem Stuhl gehen natürlich weiter und das heißt
dadurch... Ja, ist ja auch nicht so, dass das Publikum das jetzt irgendwie schlimm findet oder
genau.
So. Ne? Also da geht ja die Stimmung, die kocht ja dann richtig.
Genau,
ne?
Genau.
Ich finde das ja total toll.
Genau. Und das ist dann etwas, was die Doku jetzt nicht so ganz beleuchtet hat, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch gewünscht ist, dass dann die Familie dabei ist, weil das natürlich das Drama noch größer macht. Weil das wird ja dann auch teilweise mit vermarktet. Es ist häufig so, dass die...
Ausgeschlachtet, würde ich mal sagen.
Ja, dass die Familie von den Wrestlern halt vor Ort ist und dann halt auch in diese Storylines, die hier erzählt werden, weil das ist nichts anderes als Geschichten erzählen, dass wir hier leben, mit gleichzeitig halt einem sportlichen Aspekt, dass die halt involviert werden und wenn du dann halt so eine Mutter mit zwei kleinen Kindern halt hast, dann kannst du da halt eine ganz coole Story, sag ich mal, für die Leute halt draus machen und das wirkt ja dann auch sehr authentisch und das ist ja das, worum es beim Wrestling geht. Es geht ja, und da ist das halt schiefgelaufen. Es geht ja eigentlich immer beim Wrestling darum, etwas als ernsthaft zu verkaufen, als authentisch, als das, was du jetzt siehst, ist reale Gewalt, während der Wrestler aber immer gucken muss, dass er das nur gut verkauft und im Gegenzug immer sich und sein Gegenüber möglichst schont.
Ja, was ich sehr interessant finde, ist ja, dass ein Wrestling-Fan diese Doku gemacht hat, ne?
Ja.
Der auch von Anfang an sagt, ne, als Kind saß ich vom Fernseher und habe das total abgefeiert. Ich bin immer noch großer Fan. Dann fährt er mit so ein paar Wrestlern rum, also Foley und Jake, The Snake Roberts und noch so ein paar andere und filmt da viel hinter den Kulissen, viel Privates und so weiter. Und am Ende sagt er ja so, ey, ich sitze immer noch wie ein kleines Kind davor und ich feiere es halt immer noch ab, obwohl ja. er diese ganzen Sachen sieht. Das Interessante ist ja, dass es darum geht, Wrestling wird ja immer gesagt, ist fake und so weiter. Also, ja, was soll man sagen? Ne, natürlich ist es ist geskriptet.
Ja.
Ja, man weiß halt, wer gewinnt und die Storylines sind vorgeschrieben.
In der Regel.
Ja, aber die körperliche, das Sportliche, dieses Athletische, was die Menschen da leisten, das ist ja schon wirklich krass, ne? Also, was das da für physische Leistungen sind, das ist ja halt echt, ne? Die müssen ja wirklich dann springen, die von der Leiter und die müssen ja wirklich gucken, eben den anderen nicht wirklich zu verletzen, ne? Wenn sie dann auf einen drauf springen, dass man eben nicht die Wirbelsäule trifft oder sonst irgendwas. Ja. Oder dass man halt so aufkommt, dass es eben nicht mit vollem Gewicht drauf und da gibt es ja viele Tricks und so weiter. Und das ist natürlich auch ein Handwerk, das man erlernen kann.
Auch muss, wenn man da mitmachen möchte.
Absolut, ne, um das als Show zu verkaufen.
Ja.
Aber trotzdem zeigt er dann das, was dann nicht fake ist. Das, was wirklich hinter den Kulissen passiert, zeigt er dann das Realistische. Fand ich auch sehr krass, dass der am Ende dann trotzdem zu einem Schluss kommt. Ja, finde ich alles trotzdem noch total geil.
Ja, also ich sehe das aber auch immer noch so, ne? Also, weil das ist mir natürlich jetzt auch, seitdem ich Wrestling gucke, alles bewusst.
Ja, ist der den Protagonisten auch, ne? Die wissen schon,
worauf
sie sich einlassen, ne? Aber ich glaube, manche oder manchmal wissen die nicht, was es mit der Familie macht.
Natürlich nicht, aber man ist sich immer selbst der Nächste und.
Ja, gut.
Nee, aber ich meine ganz ehrlich, ein paar Leute haben ja auch, ja gut, du hast immer andere Möglichkeiten, ne? Aber es ist halt auch eine Leidenschaft, sag ich mal, die dahinter steckt. Besonders so ein Terry Funk, so ein Mick Foley, das waren Leute, die darin aufgegangen sind, denen das unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und wenn du oder wenn die da halt nicht mit einem Cut rausgegangen sind, dann war das halt kein richtiges Match. Und das, was wir hier gesehen haben, was mit Mankind, Mick Foley angestellt wurde, das ist halt nicht ansatzweise das, was... Das ist
vergleichsweise noch harmlos sogar. Ne?
Genau. Genau, das meine ich.
Zeigt er ja auch, ne, dieses ECW, ne, das Extreme Wrestling, wo die dann halt mit, anstatt Ringseilen sind es ja dann Stacheldraht und wo die sich dann so Leuchtstoffröhren und so, was auch in Japan ja sehr beliebt ist, wo dann halt wirklich die ganze Zeit Blut fließt und weiß nicht, also wo das ohne Feuer und ohne Glassplitter auf dem Boden und Nägeln im Kopf à la Pinhead keine richtige Show ist dann, ne? Ist so ein Nischenprodukt, stehen dann viele Leute drauf, ist extrem, ist krass. Ich habe da keine Freude dran, ne? Ich kann mir das nicht angucken. Ich kenne diese ganzen Sachen, ich weiß darüber Bescheid.
Ja.
Ich fand es sehr interessant, das in dieser Doku zu sehen. Vor allem cool, dass es halt irgendwie ein Fan macht, bei dem ich ein bisschen wundere, dass er seine Sichtweise so gar nicht geändert hat. Dass es nichts mit ihm gemacht hat, offensichtlich, was er da erlebt hat.
Ja.
Geht ja nicht darum, dass er seine Meinung ändert, aber ja, ich weiß nicht, wenn ich da wirklich direkt nebendran stehe und das so mitbekomme, hätte das, glaube ich, mit mir dann doch was gemacht. Aber ja, es war ganz interessant, ne? Ansonsten fand ich das jetzt dokumäßig auch nicht spektakulär irgendwie gemacht.
Mhm.
Hatte Kamera drauf, paar Interviews, bisschen Voice-Over und dann war es halt auch fertig, ne?
Ja, das ist nämlich auch so ein bisschen mein Problem, dass der filmische Aspekt daran. Also so cool es ist, hier so eine Erinnerung, sag ich mal, zu schwelgen, so dürftig ist dann letztlich diese Umsetzung dieser Doku.
Mhm.
Sie hat einen coolen Ausgang, aber sie hat halt keine wirklich verfolgbare Dramaturgie und oder ist jetzt auch nicht besonders geil inszeniert. Wie du sagtest, Kamera drauf und einfach alles aneinander geschnitten. Es ist halt nicht so geil gescriptet, wie das in der Regel Wrestling-Matches sind, was das Wrestling halt ausmacht. Weil man darf nicht vergessen, abgesehen davon, also ne, du hast ja Drehbuchautoren, das ist, geht hier natürlich so ein bisschen unter. Es wird zwar erwähnt, aber da kann man sich andere Dokus für anschauen. Du hast im Prinzip, ist das wie in der Filmbranche, du hast Kameraleute, du hast alles Mögliche, aber halt auch Drehbuchautoren, die das alles halt schreiben. Und dieses Drehbuch hat für mich halt kein Drehbuch. Weil es gibt halt im Wrestling auch Drehbücher, die teilweise Geschichten über ein Jahr lang erzählen. Das finde ich sehr erstaunlich und in welcher Qualität das dann teilweise geschehen ist. Aber letztlich finde ich die Aussage, die am Schluss hier getroffen wird, und da fand ich dann halt zumindest die Pointe dann irgendwie brauchbar. Geht in die Richtung, ich kann es nicht genau 1:1 wiedergeben, aber er kommt ja zu dem Schluss so von wegen, die Leute sind eigentlich genauso wie wir, aber doch sehr unterschiedlich. Also ne, same but different.
Ja, doch anders. Genau.
Genau, weil ne, letztlich steckt hinter jedem von diesen Figuren ein Mensch mit einer Familie, mit Bedürfnissen, weiß ich nicht was allem. Auf der anderen Seite sind das halt auch in der Regel ziemlich durchgeknallte Figuren.
Genau, er zeigt ja auch diesen Lehrer, ne? Also ja. der eigentlich so, ja, ich habe ja hier unterrichtet, ne, aber das war nicht die Erfüllung. Der ist dann da blutüberströmt und sagt dann halt so, ja, hier, das macht mir total Spaß, ich find's total geil, wenn die Leute da jubeln und so. Ist ja auch okay, ne? Also wenn die das toll finden, sollen die das halt machen, ne?
Ja.
Ist halt nur nicht der nachhaltigste Job, ne?
Also, das stimmt.
Und so viel verdient man damit ja auch nicht,
boah,
dass man danach dann davon leben kann quasi.
Nee, das stimmt. Aber du hast in der Zeit hast du mit, oder so ein paar Jahre später hast du als relativ Unbekannter, also als jemand, der wenig Matches hat, der wenig Aufmerksamkeit hat, hast du $50,000 im Jahr verdient als Unterstes. Und damit kannst du auf jeden Fall leben, sag ich mal.
Boah, ich weiß nicht, hast du mal Last Week's Tonight hier mit John Oliver gesehen? Der hat auch mal ein Special zu Wrestling gemacht und so. Und die haben hammerharte so Knebelverträge.
Ja, ja, klar.
Die verdienen wirklich nicht so viel und nicht auf lange Sicht. Also da ist so ein stetiger Bürojob in den USA auf jeden Fall besser. USA ist auch teuer, ne?
Ja gut, aber das ist jetzt ja auch nicht die Alternative für die, ein Bürojob, ne? Für die ist eine Alternative dann vielleicht bei McDonald's arbeiten zu gehen oder so. Weil viele halt auch wirklich keine Abschlüsse oder so haben. Aber als Abschluss würde ich noch erwähnen, der Rock ist am Ende leider zu kurz gekommen, obwohl er eigentlich auch prädestiniert dafür ist, sag ich mal, zu zeigen, in welche Richtung sich das Wrestling tatsächlich dann auch geändert hat.
Ey, das wusste man damals noch nicht, ne? Weil es jetzt
ja,
mittlerweile ist er einer der größten Filmstars, die es gibt auf dem Planeten.
Das stimmt.
Ich sag Filmstar, nicht Schauspieler, ne, ganz bewusst. Ja, aber das war jetzt vielleicht damals noch nicht so abzusehen. Ne?
Nee, natürlich nicht. Gar nicht. Aber trotzdem ist er so quasi das Bindeglied, weil er hatte auch noch eine sehr brutale Zeit, sag ich mal, miterlebt. Aber er war sozusagen derjenige, der das dann auch so ein bisschen mehr in diese Entertainment-Richtung, die dann auch PG war, sodass dann halt auch wirklich letztlich Kinder sich das ja mittlerweile anschauen können. Das heißt, die Matches, die wir hier teilweise sehen oder die Brutalität und das Blut, was hier fließt und so, das siehst du halt heute gar nicht mehr. Heute hast du in der Regel da so bunte Figuren und mehr diesen sportlichen Aspekt, aber halt, was die Gefahren angeht, deutlich runter reduziert.
Ja, The Rock hat Showmanship verstanden, ähnlich wie Hulk Hogan damals, der ja dann auch in Filmen mitgespielt hat. The Rock hat natürlich dann mehr draus gemacht.
Auf jeden Fall. Und besser war er, oder ist er. Bei Hogan war Flasche in beiden Richtungen. Er ist so.
Okay, ja, also wie gesagt, fand ich ganz interessant, mal diese Doku gesehen zu haben. So toll fand ich sie jetzt nicht.
Aber dennoch, danke, Tom, dass du uns dass du dir diesen Pick gewünscht hast. War auf jeden Fall cool, das nochmal zu sehen. Ja, weiß nicht, vielleicht sind unter euch ja noch mehr Wrestling-Fans, die uns da noch mehr in der Richtung wünschen wollen. Immer her damit!
Es war mal was anderes.
Genau.
Und was anderes ist auch der folgende Patreon-Pick. Wir besprechen ja heute zwei.
Richtig.
Was daran liegt, dass ich letzte Woche es zeitlich einfach nicht geschafft habe. Und zwar, Peter, geht es
um
wer hat sich das gewünscht?
Deutschen Film, der bescheidene Björn, der hat sich nämlich Blutiger Freitag gewünscht.
Da habe ich mich sehr gefreut, weil das ein Film ist, den ich mag, den ich vor 6 Jahren das letzte Mal gesehen habe, als er nämlich rauskam bei, scheiße, wer ist denn das Label nochmal?
Edition Deutsche Vita von Subkultur.
Genau, ja, da habe ich mir damals die Amaray-Version geholt. Da gab es auch eine fette Box von. Die waren mir aber dann damals zu teuer. Egal, wollte ich sowieso immer mal besprechen. Hatte ich Bock drauf, weil der mir gefällt.
Aha.
Er spielt nämlich Raimund Harmsdorf, spielt Heinz Klett. Und der Film ist aus dem Jahr 1972 und atmet die 70er wie kaum ein anderer Film. Von Rolf Olsen und Lee Payon. Irgendwie so, keine Ahnung. Und der Film betont am Anfang, dass er nicht auf wahren Begebenheiten beruht, aber irgendwie doch. Er sagt so, es ist angelehnt an wahre Begebenheiten, aber Ähnlichkeiten mit realen Personen sind auszuschließen. Also kann sich nicht so ganz entscheiden, ob das jetzt hier so eine RAF-Geschichte ist oder nicht. Erinnert so ein bisschen an hier Baader-Meinhof und die ganzen RAF-Sachen und so. So Rote Armee-Fraktion und so weiter. So in die Kerbe schlägt das und im Zentrum halt der Heinz Klett, der hier verhaftet werden soll, der per Haftbefehl gesucht wird. Haft zum Befehl. Und der ist so ein derber Charakter. Die Sprüche, die der bringt, sind so anachronistisch, so aus der Zeit gefallen. Also wie der mit Frauen umgeht und so, das ist unfassbar. Also sich das aus heutiger Sicht anzugucken, ich muss da immer viel lachen. Ich kann das halt nicht so wirklich ernst nehmen. Also es war damals auch schon hart, aber aus heutiger Sicht, ne, ist das schon einfach so derbe. Ich mag dieses Flair einfach, die der Film versprüht. Und das ist ein ganz politischer Film. Jetzt wird's wieder richtig politisch. Denn er zusammen mit seinem besten Kumpel, das ist ein Italiener, der Luigi natürlich, ja, und dessen Freundin entschließen sich dazu, eine Bank auszurauben, das ja. Geld von den Reichen zu nehmen und es den Armen, also sich selbst in dem Fall, zu geben. Also ja. Sie sagen, machen hier immer einen auf Robin Hood, aber eigentlich geht's vor allem dem Heinz darum, Kohle für sich zu haben, und am Ende sagt das ja auch, ne, so jeder ist hier sich selbst der Nächste, ne, so jeder kämpft hier für sich, was aber auf jeden Fall zu einem illustren Bankraub mit anschließender Geiselnahme führt. Das ist so das Kernstück des Films.
Ja.
Du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Wie ist so dein Eindruck dieses Films?
Sehr gut. Also das ist ja eine deutsch-italienische Produktion.
Mhm. Ja, ist ja Heinz Klett und der Luigi.
Genau, ich weiß, ich weiß nicht, inwieweit hier nur Deutsch gesprochen, ich denke mal, es wurde nur Deutsch gesprochen, weil 99% sind Deutsche, aber es wurde synchronisiert, weil der Heinz Klett, die Figur Heinz Klett von Raimund Harmsdorf gespielt, der spricht sich selbst gar nicht.
Mhm.
Der wird von jemand anderem gesprochen, der sehr prominent ist und der ja. einen eigenen Platz in meinem Herzen hat, nämlich der Synchronstimme von Clint Eastwood, damals Klaus Kindler, was das irgendwie noch geiler macht.
Auf jeden Fall, es passt halt so gut.
Auf jeden
Die derbe
Fall.
Sprüche mit der derben Stimme, mit dem ja. derben Aussehen kombiniert, ja. sind wirklich eine Mischung wie Nitro und Glycerin, eine Mischung wie Bader und Meinhof.
Auf jeden Fall. Und ansonsten finde ich den auch herrlich unterhaltsam. Nicht nur wegen Raimund Harmsdorf, seinen Sprüchen und seiner harten Gangart, sondern auch, der ist insgesamt sehr brutal. Da wird ja. ordentlich auf die Fresse gehauen. Es ist auch viel Blut. Es ist häufig natürlich gegenüber der Polizeigewalt, die wir hier sehen. Natürlich dann später gegenüber den Geiseln. Wobei sie da natürlich darum bemüht sind, die jetzt nicht unbedingt zu verletzen. Abgesehen davon, dass sie die natürlich auch brauchen, so als Druckmittel. Aber das, was da an Gewalt siehst, ist dann auch irgendwie in Anführungsstrichen schön halt umgesetzt.
Ja, es tut schon weh.
Genau, der ist halt schon in gewisser Form hart. Ich glaube auch, der hatte eine FSK 18 damals. Also auf jeden Fall ist er mittlerweile ab 16 freigegeben. Aber kann ich schon verstehen. Ich meine, abgesehen vom Thema ist das nicht weit hergeholt, denen halt dann auch mal eine höhere Einstufung zu geben. Aber der macht halt auch Spaß. Wir haben dann halt noch das, was sich mittlerweile auch wieder so ein bisschen durchsetzt. Die Ausländerfreundlichkeit. Das ist mir hier sehr stark aufgefallen. Also hier wird ja wirklich jeder, der nicht deutsch ist, irgendwie mit Sprüchen bombardiert.
Ja, ja, bei uns ist deutsches Tempo, nichts deutsches Farniente.
Bringen Sie das erstmal den Brüdern bei.
Parasit ist direkt, weiß ich nicht, ne?
Ja, ja, noch nicht mal, sondern auch vor allem so die Arbeitskollegen oder die kriegen immer einen scheiß Spruch ab.
Immer dasselbe mit den Brüdern, verflucht.
Das ist ja. schon grenzwertig, beziehungsweise das kannst du dir, würdest du dir heute hoffentlich nicht mehr erlauben.
War aber auch damals normal, ne?
Ja, ja, genau, genau.
Bildet das schon ganz gut ab, der Film.
Auf jeden Fall. Dann hast du ja noch die Side-Story hier mit, dass die Schwester vom Heinz, nee, ist nicht die Schwester vom Heinz, Quatsch.
Die Freundin von Luigi, die hat auch einen Bruder, der sich dann auch anschließt.
Ja, der reingeholt wird.
Genau, ja, der ist aber eher so der Bürgerliche und der, ja. der eigentlich so gar nicht so einen Bock drauf hat, jetzt hier genau. guerillamäßig revolutionär gegen das System zu kämpfen oder den Reichen das Geld wegzunehmen, hier den Klassenkampf auszurufen,
ja.
aber dann irgendwie doch mit drin hängt. Der solidarisiert sich ja dann auch mit so einer, das ist ja das Krasse, dass die Tochter eines großen Kaufhaus-Moguls
genau.
da auch zufälligerweise in der Bank ist und mit der solidarisiert er sich ja. Da kommt dann nochmal das andere. Da kommt ja diese Politik, der wird es wieder ganz politisch, weil der Mogul natürlich dann, der kann ja regeln und der hatte Kontakte zur Polizei und also so diese ganzen Sachen, ne? Also die ausführenden Organe, die Polizei kriegt da Kritik ab, aber auch die Terroristen, in Anführungszeichen, die Verbrecher, die werden ja hier auch nicht positiv dargestellt. Ne?
Nee, das wäre noch schöner. Der Amadeus August, der wird ja dann auch immer wieder so zu Problemen, besonders Richtung Ende. Aber wo du die, das war ja eine Modegeschichte, ne? Also so eine Modemogul, der Vater.
Kaufhaus hat er, glaube ich.
Ne? Ach, Kaufhaus, ja, okay. Ja, gut. Aber Kaufhaus ist ja 90%, oder? Oder zumindest damals, ist auch egal. Auf jeden Fall so ein Kapitalistenschwein.
Genau.
der lustig ist, der wird von Walter Buschhoff gespielt. Buschhoff. Mhm. Der ist sehr eng mit Didi verbunden, weil der ein paar Filme mit ihm mitgespielt hat. Das fand ich halt schön. Da spielt er in der Regel auch so Großkonzernvorsitzende, irgendwie sowas in der Richtung. Also eigentlich immer den Kapitalisten. Wobei in einem Film ist er, in Didi der Experte spielt er den Kanzlerkandidaten von der Sozialistischen Partei. Das ist ganz lustig, weil da dann rauskommt, dass der gar nicht so sozialistisch ist. Aber gut.
Ja, das ist quasi Realsatire. Also das
ja, genau.
Gibt's ja immer wieder.
Ja. Nee, aber ansonsten, ich fand, der hatte auch einen schönen zynischen Unterton, wie ich finde. Also der Film jetzt.
Komplett, der Film ist komplett zynisch. Weil er das ja auch zur Diskussion stellt. Ne? So,
natürlich.
Ist das eigentlich cool, so den, ne, so Kapitalismus? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ist es cool, denen das Geld wegzunehmen? Ist es in Ordnung, solche Opfer dafür zu bringen? Muss man so gegen die Polizei und gegen das Vorgehen? Er stellt ja viele Fragen, weil er auch zum Beispiel es gibt ja den einen Typ in der Bank, der dann so Stockholm-Syndrom entwickelt und der da mitmachen will, weil er halt Schulden hat. Er sagt so, okay, krass, ich habe Schulden auf der Bank, ne, und jetzt habe ich die Möglichkeit, das hier umzudrehen.
Ja.
Ich will bei euch mitmachen, lass mich mal mitmachen. Das finde ich auch total, also es ist halt irgendwie lustig, ne, aber halt auch
total.
Irgendwie nicht auf eine alberne Art, wie du sagst, zynisch. Ja.
Ja. Ja, und was auch die Musikauswahl hier angeht.
Großartig.
Immer sehr unbeschwert und eher so leichtherzig und irgendwie schön, so ein bisschen verträumt.
Sehr funky.
Das ist auch. Das hat den zynischen Unterton dann auch nochmal musikalisch untermalt. Finde ich klasse. Also das Gemetzel hat mir Spaß gemacht, die Sozialgesellschaftskritik. Der ernsthafte Unterton, die Ernsthaftigkeit letztlich, die geht halt nicht verloren.
Nee, weil die Gewalt auch so realistisch dargestellt ist.
Genau. Ja?
Also schonungslos, kompromisslos. Ja. Es ist eine actionreiche Satire.
Mhm.
Also wie gesagt, ich habe da auch viel gelacht bei dem Film.
Ich
weiß gar nicht, ob das auch so unbedingt intendiert ist, ne, weil letztlich lustig oder albern ist es nicht.
Ja.
Aber da kann man schon seine Freude daran haben. Vor allem diese politische Diskurs, der stattfindet. Da wird es wieder politisch. Die Filmfresse, sie können es nicht lassen. Immer muss das politisch sein. Ist doch nur ein Film. Ja, es ist nur ein Film in Anführungsstrichen, aber der bedient ja hier mehrere Ebenen. Das Schöne finde ich, dass er nicht eindeutig Position bezieht. Also, dass er Kritik äußert oder dass er viele Sachen zur Diskussion stellt, aber gar nicht jetzt sagt so von wegen so, das ist richtig, das ist falsch, sondern also das Problem, also die Probleme darstellt, die vorherrschen, weil das alles miteinander zusammenhängt. Ob es eben, ne, so die Kapitalisten, die Politik, die ausführenden Organe, die armen Leute, dann, es ist ja auch nicht cool, dass der Heinz Klett nur weil es denen finanziell nicht gut geht, er auf diese ruppige Art die alle zusammenschlägt und so. Und er ist ja noch so ein Typ vom alten Schlag, ne, so der, wir hauen uns auf die Fresse und dann ist erstmal gut und dann gehen wir ein Bier saufen und so, ne. Und Frauen, ja, die müssen ja auch nicht zustimmen zum Sex. Nehme ich mir die mal halt.
Ja, natürlich.
Also, das ist dann auch wieder, ne, was dann auch wieder nicht lustig ist. Ja, sehr anachronistisch in vielen Sachen. Zeitgleich natürlich auch so eine Zeitkapsel. Also, ich finde den sehr, sehr gut. Den habe ich gefreut. Ich wollte den endlich mal wieder sehen, schon die ganze Zeit, und hatte den eigentlich immer mal Bock, den zu besprechen hier. Und da kamen wir jetzt dazu. Also freut mich sehr. Finde ich auch cool, dass er dir gefällt.
Ja, es wundert mich, dass der an mir vorbeigegangen ist oder dass ich mich nie dazu überredet habe, den mal zu gucken. Genau. Den zu gucken, weil das ist schon ein cooler Film und vor allem halt auch in gewisser Form ein wichtiges Stück deutscher Filmgeschichte, weil er halt so damals aktuelle politische Themen halt bearbeitet und dessen Essenz er halt heute auch noch oder dessen Zeitgeist halt heute auch noch irgendwie funktioniert.
Der bildet halt diesen Diskurs, diesen politischen Diskurs von damals halt ab. Ich meine es jetzt auch ganz ernst und man sieht ja auch die Leute in der Menge, die ja so befragt werden.
Ja.
Ne? Also da ist ja dann diese Geiselnahme in der Deutschen Finanzbank. Das ist auch so ein geiler Name.
Ja.
Und die Polizei sperrt das ab. Dann die Presse kommt natürlich noch dazu. Ne? Das ist auch nochmal ein
Lügenpresse.
Faktor.
Lügenpresse.
Genau, natürlich in der Presse. Und dann stehen halt so Schaulustige drumherum und die werden dann von der Presse befragt. Da bin ich mir auch gar nicht ganz sicher, das habe ich jetzt auch nicht erörtert, dass Schauspieler waren oder sind zum Teil. Oder, also ich habe manchmal das Gefühl, dass das wirklich einfach Laiendarsteller sind oder irgendwelche Leute, die wirklich auf der Straße waren und die einfach dann mal so gefragt haben, wie die das denn finden.
Wirkt auf jeden Fall so.
Ja, es wirkt sehr, sehr authentisch.
Viele verlangen ja dann auch die Todesstrafe für die Geiselnehmer.
Genau, ne, die dann meinen, dass das irgendwie eine Lösung sei. Ne? Sieht man, in den USA funktioniert hervorragend.
Total.
In manchen US-Bundesstaaten, die haben gar keine Gewalt mehr, die haben keine Verbrechen mehr.
Ja.
Das ist natürlich totaler Quatsch, ne? Aber ja, genau, so den Diskurs macht es eben auch nochmal auf. Und das sind ja auch Fragen, die uns heutzutage noch beschäftigen oder beziehungsweise beschäftigen sollten.
Ja.
Das dann halt in so einem actionreichen Film, der geil besetzt ist, nehme ich doch jederzeit gerne mit.
Ja, auf jeden Fall eine längst überfällige Sichtung meinerseits. Damit danke an Björn und danke an alle Patrons, die uns immer wieder solche geilen Picks hier zur Verfügung stellen, beziehungsweise uns quasi auch so ein bisschen dazu zwingen, solche Lücken da mal zu schließen. Kann es gerne mehr von geben, aber gibt es in der Regel ja. Also die meisten sind ja tatsächlich auch für mich in der Regel Lückenfüller, sind viele dabei, die ich dann auch schon tatsächlich noch nicht gesehen habe. Wobei, es gibt natürlich auch immer wieder hier Mulholland Drive ist noch im Pott, Insider ist im Pott, Psycho, Katzenauge, Existenz, Memento.
Ja, Filme, die man kennt, ne?
Genau.
Aber die man gerne nochmal sehen möchte. Richtig. So war es jetzt bei mir auch hier zuletzt bei Last Man Standing oder bei Blutiger Freitag vor allem der Fall. Weil man kommt dadurch, dass wir halt so viel über Filme sprechen, dass wir so viele Videos drehen, so regelmäßig Podcasts machen, eben keine Sommerpause, geht manchmal ein bisschen unter, Filme nochmal zu schauen. Ich habe mir mal vor ein paar Wochen, habe ich mir mal gegönnt, Aliens nochmal zu gucken.
Wie bitte?
Ja, es passiert sehr selten, dass ich Zeit dafür finde, Filme, die ich mag, einfach nochmal zu gucken. Und dann ist natürlich cool, wenn dann so ein Patreon-Pick kommt, dann denke ich mir so, ach geil, jetzt
muss ich.
Wunderbar. Ja, jetzt komme ich ja nicht so rum, jetzt darf ich ihn ja quasi nochmal gucken. Wunderbar.
Rum.
Ja, hier ist eine Straße direkt und jemand mit einem ganz großen Geschlechtsteil, der nichts kompensieren muss mit seiner großen Maschine.
Aha, ich verstehe.
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall auch bei dir, lieber Peter. Ich bedanke mich bei der Filmfressen-Familie, vor allem bei den Patrons natürlich. Und ja, sag einfach danke. Es bereitet mir immer wieder Freude und bis zum nächsten.
Ja, dann diese Woche darf ich dir wieder danken. Schön, dass du mit mir so viele wundervolle Filme besprochen hast, weil da tatsächlich ein paar sehr coole Sachen dabei. Ich bin schon sehr gespannt, was wir nächste Woche dabei haben werden. Es laufen ja ein, zwei ganz nette Sachen im Kino an. Du wirst ja wahrscheinlich auf Buja Omega sein und da auch noch was aus dem Kino mitbringen.
Das ist der Plan zumindest, ja.
Dann werden wir auf jeden Fall auch wieder einen fantastischen Patreon-Pick mit an Bord haben. Ihr könnt euch auf jeden Fall auch wieder auf ein tolles Sonntagsvideo freuen. In diesem werden wir euch die 10 besten Filme des Jahres 1982, also unseres Geburtsjahres, euch präsentieren. Wie immer eine sehr objektive Liste. Dürft natürlich gerne subjektiv euch äußern, was denn da nicht reinpasst.
Aber dennoch bleibt es eine objektive Liste. Das ist einfach so. Was wir sagen, ist so. Hashtag ist so. Und ich möchte mich nochmal entschuldigen dafür, falls der Sound jetzt hier nicht gut war oder das anders war als sonst, aber ist doch besser, als keinen Podcast zu machen, oder?
Steht nicht zur Debatte, von daher wahrscheinlich. Ja, aber nach diesem Top-10-Video haben wir auch danach natürlich noch ein bisschen was für euch in petto. Und dann ist auch schon wieder Halloween-Monat. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Projekte, hoffe einen schönen Podcast trotz des miesen Tons für euch gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.